Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Radio Free FM mit der Plattform auf der 102,6. Und wir unterhalten uns heute gemeinsam um ein bisschen Nachhaltigkeit, um das Thema Solarenergie. Bei mir im Studio dazu Petra Schmitz und Peter Reimann. Ihr dürft euch jetzt gerne mal selber vorstellen, wer ihr seid und was ihr macht.
Ja, Petra Schmitz, ich bin vom Agenda-Büro der Stadt Ulm. Wir sind die Koordinierungsstelle und Anlaufstelle für Menschen und auch für Organisationen in Ulm, die sich für Nachhaltigkeit und Klimaschutz einsetzen und was gemeinsam machen wollen, gemeinsam Projekte auf die Füße stellen wollen. Und wir haben verschiedene Arbeitsgremien, die zu unterschiedlichen Themen arbeiten. Unter anderem haben wir auch einen Arbeitskreis Energie. Und das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt jetzt für unser heutiges Thema.
Ja, ich bin Peter Reimann und in diesem Arbeitskreis auch mit aktiv und komme aus Neu-Ulm, Bürger dort und gleichzeitig auch noch im Klimaschutzbeirat in Neu-Ulm als Bürgervertreter.
Ja, dann herzlich willkommen bei Free FM. Und ihr habt ein ganz spannendes Thema mitgebracht, den Wattbewerb. Ich dachte zuerst, ich hatte mich verlesen, aber es war richtig, ne? Petra, du lachst
genau.
Schon.
Ja, ich lach, weil es den meisten Leuten so geht. Die denken, es ist ein Tippfehler. Der heißt aber wirklich Wattbewerb. Das ist eine bundesweite Initiative von den For Future Organisationen und auch von Fossil Free Karlsruhe. Und da geht's also, weil es Watt, also der Name Wattbewerb deutet so ein bisschen drauf hin. Es geht um Energie. Watt ist ja eine Einheit, mit der Energie beziehungsweise Leistung gemessen wird. Jetzt in der Physik. Deswegen heißt der Wattbewerb, das ist so ein bisschen ein Wortspiel, womit man einfach auch schön auf das Thema aufmerksam machen kann, haben sich wahrscheinlich die Initiatoren gedacht. Und ja, da geht es bundesweit um eine Challenge zwischen Städten und Gemeinden, die sich darin messen, wie schnell sie weitere Solarstromanlagen zubauen vor Ort.
Ja, und das ist dann sozusagen das Wortspiel Wettbewerb.
Genau.
Aktuell haben wir 213 Städte und Gemeinde mit dabei. Die Initiative wurde im letzten Jahr, im Februar, gegründet und ist seitdem also extrem gewachsen. Ulm ist schon Mitte des Jahres dann beigetreten, Neu-Ulm zum Ende des Jahres. Und jetzt gilt es natürlich, den Wettbewerb im Wattbewerb zu forcieren. Das heißt, wir wollen die PV-Anlagen verdoppeln und das schnellstmöglich, um natürlich die Energiewende auch schnellstmöglich zu schaffen.
Wie könnte das deiner Meinung nach aussehen, so eine Verdoppelung, beziehungsweise vielleicht vorangegangen? Wie ist denn der Stand momentan?
Ja, also im Moment ist es so, wir sprechen ja jetzt heute über beide Städte, Ulm und Neu-Ulm. Da gibt es verschiedene Größenkategorien. Ulm ist mit seinen 120.000 etwa Einwohnern, fällt in die Kategorie der Großstädte. Und wir sind in dieser Kategorie jetzt im Moment auf Platz 4 mit 52 Watt pro Einwohnern, die wir seit Start des Wattbewerbs zugebaut haben. Im Moment ist der Stand so, dass wir hinter Heidelberg liegen. Heidelberg ist Spitzenreiter mit insgesamt 104 Watt pro Einwohner, die sie zugebaut haben. Und die in Ulm ist die installierte Gesamtleistung im Moment, ich muss es ein bisschen ablesen, weil die ganzen Zahlen kann ich mir natürlich auch nicht merken, da liegen wir im Moment bei 517 Watt pro Einwohner gesamt installierte Leistung. Und damit wären wir jetzt auf Platz 2, wenn das Ranking wäre. Aber es geht ja um den Zubau, um einfach auch anzuregen, dass auch Städte, die schon viel installiert haben, trotzdem auch noch weitermachen. Und Neu-Ulm, kannst du vielleicht sagen, Peter?
Ja, vielleicht muss man auch noch mal dazu erwähnen, Ulm ist natürlich mit seinem hohen Potenzial mit einem großen Handicap unterwegs, weil ein hohes Potenzial zu verdoppeln heißt auch, große Leistung zu bringen. Neu-Ulm sieht ähnlich gut aus. Wir haben mit 58,7 Watt pro Einwohner einen ähnlichen Zubau. Generell muss man aber dazu sagen, wenn wir die Energiewende bis 2030 in der Form schaffen wollen, ist eine Verdopplung natürlich überhaupt nicht ausreichend, sondern wir brauchen letztendlich, und das haben wir ja letztes Jahr im Ideenwerkstatt hin auch so zusammen erarbeitet, dass wir also eine Verdreifachung eigentlich brauchen, um überhaupt die Energiewende zu schaffen. Und das heißt also nochmal kräftig in die Hände gespuckt.
Genau. Und in Ulm ist es so, dass jetzt auch gerade erst vor wenigen Tagen im Gemeinderat beschlossen wurde, das Ziel praktisch auch tatsächlich nochmal zu erhöhen. Und da hat man jetzt einen Ausbau auf 200 Megawatt Gesamtleistung in Ulm beschlossen. Im letzten Jahr war das Ziel noch bei 100 Megawatt. Wir sind jetzt im Moment ungefähr bei ein bisschen was über 50. Also das heißt, wir wollen das Ganze insgesamt vervierfachen. Mhm. Genau. Irgendwo habe ich mir eine Verdreifachung aufgeschrieben. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich auf die Zahl komme.
Die kommt aus unserem Workshop.
Wahrscheinlich, ja, genau.
Aber das ist natürlich nur erfreulich, wenn der Gemeinderat hier genauso mitzieht. Weil letztendlich ist es ja auch entscheidend, das ist eigentlich eine Gesellschaftsaufgabe, was wir hier vor uns haben. Da kann man nicht sagen, das muss der machen oder muss der machen. Da gibt es keine Vertreterfunktion, sondern da muss eigentlich jeder Einzelne. Und das fängt im Prinzip beim Einzelnen, der dann sogar in einer Wohnung eine sogenannte Balkonanlage aufbauen kann. Aber es geht dann auch über den Häuslebauer ins Handwerk rein, in die Industrie und letztlich natürlich auch in die Gemeinde, die auch ihre Gemeindedächer natürlich entsprechend mit PV belegen müsste. Also eine Gesellschaftsaufgabe.
Was hat deiner Meinung nach das größte Potenzial, mit Solar ausgestattet zu werden und die größte, möglichste Leistung noch zu generieren? Sind es die privaten Dächer oder sind es eher industrielle Dächer? Sind es freie Flächen? Peter, was meinst du?
Ja gut, also ich persönlich möchte gerne strategisch das Ganze so entwickelt sehen, dass wir natürlich versuchen, die versiegelten Flächen als erstes zu belegen. Da haben wir auch noch eine ganze Menge. Da können natürlich auch Gewerbeunternehmen mit ihren Parkplätzen für die Mitarbeiter anfangen. Und da spannen wir dann auch einen sehr schönen Bogen in Richtung Verkehr. Das heißt also, das ist die sogenannte Sektorenkopplung. Wir werden in Zukunft viel mehr natürlich auch über den Strom erzeugen und verbrauchen. Und das heißt also, wir werden dann letztendlich auch in den Fahrzeugen einen Solarstrom mit nutzen. In meinem Projekt nenne ich das, pack die Sonne in den Tank.
Ja, genau. Also im letzten haben wir im Mobilitätsbereich sind die Bestrebungen ja groß, auf Elektromobilität umzusteigen, die ja wirklich nur dann nachhaltig ist, wenn sie auch mit erneuerbar erzeugtem Strom betrieben wird. Und ein weiterer großer Sektor, wo wir ja auch noch sehr am Anfang sind und wo es noch viel zu tun gibt, das ist der Wärmesektor. Also wie wollen wir unsere Wärme erzeugen? Im Moment ist es ja eh in aller Munde, jetzt ausgelöst durch die Ukraine-Krise. Die meisten heizen mit Öl oder mit Gas. Wie soll das in Zukunft weitergehen? Was sind die Alternativen? Natürlich ist es jetzt durch eine andere Situation ausgelöst, darüber nachzudenken. Aber im Letzten ist es natürlich auch eine Klimaschutzfrage. Denn Öl und Gas sind fossile Energien und erzeugen CO2, was weiterhin den Klimawandel vorantreibt. Das heißt, wir müssen weg von diesen fossilen Heizenergien. Und da bleibt im Letzten, wenn man nicht auf Holz zurückgreifen möchte, auch nur Strom. Oder sagen wir mal, im Wesentlichen Strom. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, aber da ist halt eine große Tendenz hin. Und der natürlich muss auch wiederum durch Solarstrom, durch Windstrom, durch Strom aus Wasserkraft bereitgestellt werden. Sonst sind wir da auch wieder nicht nachhaltig und nicht klimafreundlich.
Und der Wettbewerb ist da ja sicherlich eine ganz gute Möglichkeit, Städte und auch Gemeinden dazu zu bringen, was in die Richtung zu tun. Mhm. Wie groß rechnest du dir, sag ich mal, für die Region als auch deutschlandweit den Erfolg des Wettbewerbs aus?
Ja, das ist jetzt natürlich eine gute Frage. Das ist ja oft so, dass so eine Aktion erstmal einfach einen Anstoß gibt, ne, und dazu führt, dass vielleicht in politischen Gremien oder auch jetzt so wie bei uns in den Gremien, die hauptsächlich von ehrenamtlich tätigen Leuten betrieben werden, dass da mal was angestoßen wird und ins Rollen kommt. Und in Ulm habe ich jetzt schon den Eindruck, dass die Idee verfängt ganz gut. Das sieht man ja schon auch daran, dass jetzt dieser neue Gemeinderatsbeschluss nochmal eine Erweiterung der Ausbauziele gebracht hat. Inwieweit das dann im Einzelnen auf so einen Wettbewerb zurückzuführen ist, das kann man jetzt nur abschätzen, gell? Aber ich denke, es sind oft viele Dinge, die da zusammenkommen. Es ist die öffentliche Diskussion über das Thema, wo soll unsere Energie in Zukunft herkommen. Es sind die vielen Gruppierungen von Fridays for Future über das Klimacamp Ulm, wie auch immer sie alle heißen, die alle in eine Richtung eigentlich versuchen, die Politik zu schieben. Und ja, im Letzten ist es so, wie es eben auch eine gesellschaftliche Aufgabe ist, das Problem zu lösen, kommen eben oft auch viele Dinge zusammen und schieben in dieselbe Richtung, sodass dann auch was Neues entsteht oder ein neuer Auftrieb auch wieder reinkommt in so ein Thema.
Was können denn die Kleinsten von uns tun?
Genau, also im Rahmen von diesem Wattbewerb, der ja eine Challenge für Städte und Gemeinden ist, wurde jetzt ein Malwettbewerb ausgeschrieben Anfang des Jahres, bundesweit, also ein bundesweiter Aufruf zur Teilnahme für Schülerinnen und Schüler und auch für Kita-Kinder, also von daher die ganz Kleinen, aber auch bis hin zur Oberstufe, können da teilnehmen, und das Ziel ist praktisch dieses Thema erneuerbare Energien und speziell auch Solarstrom einfach für Kinder und Jugendliche auch ein bisschen interessant und greifbar zu machen und die dazu zu bringen, dass sie sich damit mal beschäftigen und gedanklich auseinandersetzen. Und natürlich auch auf dem Weg, irgendwo das in die Familien reinzutragen. So in der Hoffnung, Mama, Papa oder wie auch immer die Familie zusammengesetzt ist, mit den Kindern sitzen am Abendessenstisch und das Kind erzählt ganz stolz, guck mal, ich habe beim Malwettbewerb mitgemacht, da geht's um Solarenergie, und schon entspinnt sich ein Gespräch rund um dieses Thema, und im besten Fall werden wir auf dem Weg einfach zum Stadtgespräch, oder wird das Thema Energiewende und erneuerbare Energien zum Stadtgespräch. Das ist so ein bisschen die Idee, die sich dahinter verbirgt. Und dieser Malwettbewerb ist quasi läuft auf zwei Ebenen. Das eine ist die bundesweite Ebene. Da kann praktisch bis 1. Juli noch können Schulen, also pro Schule jeweils 10 Arbeiten hochgeladen werden. 10 Bilder im A3-Format. Eingescannt und dann da hochgeladen werden, und dann gibt's da ein Online-Voting, und das ist sozusagen die bundesweite Abstimmung für diese Geschichte. Und der Aufruf vom Wettbewerb war so, dass die Städte und Gemeinden das praktisch auch nochmal auf der lokalen Ebene promoten sollen, indem sie da auch nochmal einen Malwettbewerb drumherum bauen. Und das haben wir in Ulm und Neu-Ulm eben auch gemacht. Und da kann man jetzt noch bis 27. Juni seine Arbeiten hochladen. Das ist dann aber unabhängig von der Schule, da kann man dann, oder von der Kita, da können praktisch auch Einzelpersonen ihre Bilder hochladen, und gibt interessante Preise zu gewinnen. Insgesamt im Wert von 750 Euro wollen wir Einkaufs- und Büchergutscheine vergeben an die besten Arbeiten. Ja, genau. Und die Idee ist, dass dann aus diesem aus der Fülle von schönen, bunten Bildern, die wir bekommen, die besten ausgewählt werden, die dann auch in so einer Art Plakatkampagne nochmal in der ganzen Stadt verbreitet werden sollen und auf das Thema aufmerksam machen sollen. Ja, genau.
Ja, also wir können sagen, wir haben natürlich jetzt hier auf lokaler Ebene die gleiche Ausrichtung, diese 5 Altersstufen, Kitas, Grundschule, Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe. In jeder dieser Altersgruppen können dann entsprechend die Bilder eingeladen werden. Dazu gibt es im Prinzip auf der Ulmer Agenda-Seite einen Link. Dort sind jeweils diese fünf Altersgruppen einzeln aufzurufen über einen weiteren Link, der auf dieser Seite anzuwählen ist. Und darüber kann dann entsprechend das Bild eingeladen werden. Was dann im Anschluss passiert, ist, dass aus den Bildern heraus eine Jury 50 Bilder auswählt, also jeweils 10 aus jeder Altersgruppe, die dann in der Bücherei in Ulm zum Anfang
ab 12.
Juli, 7. bis zum 18.8. Genau. Ja. Sowas dann dort ausgestellt werden. Und das Besondere daran ist, die Leute, die dorthin gehen, haben dann die Chance mitzuvoten. Das heißt also, die Bevölkerung stimmt über die Bilder mit ab.
Genau, und durch die Bibliothek haben wir natürlich einen tollen Ort mit einer hohen Publikumsfrequenz, wo die Leute auch oft ein bisschen Muße mitbringen und sich ein bisschen umschauen können und mit dem Thema auch beschäftigen können und mit den Bildern. Und das ist ja genau auch das Anliegen, dass man einfach auch Menschen erreicht, die vielleicht bisher noch nicht so mit dem Thema in Berührung gekommen sind und diese bildhafte Darstellung, Kinderzeichnungen, ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Weg, das Thema anzusprechen und aufzubereiten.
Ja. Und mit den Gewinnerbildern wollen wir dann entsprechend auch nochmal eine Plakataktion starten. Das heißt, wir werden daraus dann entsprechend in der Stadt, in irgendwelchen öffentlichen Einrichtungen, halt auch entsprechend die Bilder auf Plakaten präsentieren. Das findet dann im Nachgang statt, nach dann auch einer entsprechenden Prämierung durch unsere OBs. Das findet dann aber auch erst nach den Ferien statt.
Genau. Ich glaube,
das wäre so in etwa ganz grob der Ablauf. Das kann man alles nochmal nachlesen auf unserer Agenda-Homepage.
Ne? Genau. Die geht ulm-agenda21.de. Und wir haben natürlich auch an die gedacht, die jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Scanner zu Hause rumstehen haben oder irgendwie Zugang zu sowas haben, um ihre Bilder selber einscannen zu können. Die dürfen sich gerne auch an uns wenden im Agenda-Büro von der Stadt Ulm. Und dann machen wir das gemeinsam bei uns im Büro. Und dann ist sichergestellt, dass auch jeder und jede teilnehmen kann.
Das gilt aber auch für die Neu-Ulmer Schülerinnen und Schüler.
Genau.
Wir haben eine zentrale Stelle. Wir haben hier keine Konkurrenzsituation zwischen den beiden Städten, sondern wir arbeiten hier gemeinsam. Und das Agenda-Büro hat sich wirklich freundlicherweise für die Organisation bereit erklärt. Und das finde ich ganz große Klasse. Da muss man wirklich auch nochmal Lob aussprechen. Da passiert halt was. Und von der Seite her, wie gesagt, die so noch nicht so ganz so fit sind mit den Techniken online, die können natürlich das Ganze auch nochmal auf dem händischen Weg.
Genau.
Also egal, ob im digitalen Weg oder persönlich im Agenda-Büro, es ist auf jeden Fall sichergestellt, dass die Kunstwerke zu euch gelangen. Mhm. Und du hast eben schon gesagt, die Bevölkerung darf mitvoten in der Stadtbibliothek in Ulm. Aber gibt es drüber noch eine Jury von euch oder entscheiden wirklich nur die Bürger?
Nein. Bevor die Bürger entscheiden, würde nochmal eine Vorauswahl stattfinden. Also wir haben halt einen begrenzten Ausstellungsraum nur zur Verfügung. Und damit müssen wir natürlich auch entsprechend eine Vorauswahl treffen. Da findet eine Jury halt entsprechend, wird eine Bewertung vorab machen und dann 50 Bilder werden dann letztendlich in dieser Ausstellung landen können. Das Besondere nochmal, was man vielleicht nochmal betonen müsste, ist, alle Bilder haben eine doppelte Chance zu gewinnen. Sie können im Prinzip lokal an dem Wettbewerb teilnehmen. Das ist eine eigene Adresse. Und Sie können sich aber auch überregional an dem Wettbewerb beteiligen. Da muss man vielleicht nochmal die Einschränkung bringen. Die haben auf ihrem Server eine Limit von 500 Bildern. Das heißt also, wer da mitmachen will, bundesweit mit, der muss natürlich ein bisschen Gas geben. Sonst ist der Platz belegt.
Das stimmt, genau. Und das geht dann über die Seite vom Wattbewerb. Also Watt wie das Watt in der Nordsee. Aber gemeint ist natürlich die Einheit für elektrische Leistung jetzt in dem Fall. Wattbewerb.de, da wird man dann weitergeleitet und kommt dann dahin, wo man dort seine Bilder hochladen kann. Und wie gesagt, das geht noch bis 1. Juli. Mhm. Und dann ist aber diese Grenze durch die maximal 500 Bilder, die da hochgeladen werden können, ist vielleicht schon vorher erreicht. Also das muss man im Hinterkopf behalten.
Weißt du, wie viele Bilder beim Wattbewerb schon eingereicht wurden? Oder vielleicht auch als zweite Frage, habt ihr schon Bilder erhalten?
Ja, wir haben tatsächlich schon einiges bekommen. Also ich glaube, wir haben jetzt, an die 15 oder 20 Arbeiten schon gekriegt. Aber beim Wattbewerb weiß ich gar nicht, ob man das einsehen kann.
Bundesweit, man kann es erst dann einsehen, wenn die Eingabefrist abgelaufen ist, dann fängt auch dort im Prinzip eine Votingfrist, die auch bundesweit ist, statt. Und das heißt, dann kannst du einsehen. Ne? Das heißt also, wir sind jetzt in der bundesweiten Organisation, sind wir nicht mit eingebunden. Wir konzentrieren uns hier auf den lokalen Bereich und fahren hier auch ein bisschen eine etwas andere Schiene. Denn wir werden auch nochmal am 25.06. bei Neu-Ulm spielt die letzte Möglichkeit aktiv an dem Wettbewerb teilnehmen zu können. Das heißt, bei dem Stand vom Klimaschutzbeirat können die Kinder gerne dazukommen. Wir werden dort Malutensilien haben. Wir werden auch ein großes Kreidebild wohl erstellen wollen. Also nicht wir, sondern die Kinder. Mhm. Und dort besteht also, wie gesagt, die letzte Möglichkeit, nochmal aktiv anzugehen und dann das Ganze halt entsprechend über das Agenda-Büro halt mit einzustellen. Das ist dann das, was dann uns vom Bundesweiten unterscheidet. Das heißt, da machen wir noch ein bisschen mehr hier im lokalen Bereich.
Kinder haben ja in der Regel eine blühende Fantasie. Könntet ihr euch vorstellen, dass wenn die Kinder ihre Kunstwerke, ihre Ideen einreichen, dass auch die ein oder andere Idee da dabei ist, wo man betrachtet und sich denkt, Mensch, da sind wir noch gar nicht drauf gekommen.
Das kann gut sein. Also ich kann es mir gut vorstellen. Wir hatten letztes Jahr schon einen Malwettbewerb ausgeschrieben vom Agenda-Büro aus. Das war ein anderes Thema. Da ging es um die Landesgartenschau 2030. Und da waren viele Beiträge dabei, die auch eher so ein bisschen in so eine planerische Richtung gingen. Das waren nicht reine Gemälde, sondern auch vieles, was sehr ins Detail ging vom planerischen Aspekt und auch mit einem jeweiligen kleinen Textbeitrag dabei. Und da waren echt richtig tolle, kreative Sachen dabei, wo ich wirklich auch gedacht habe, boah, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Das haben wir dann auch weitergereicht an die entsprechenden politischen Gremien und an die Kollegen bei der Stadtverwaltung, die da mit der Planung beschäftigt sind. Und also ich finde es unglaublich wichtig, wenn es um solche Zukunftsthemen geht, dass die jungen Menschen einfach auch eine Möglichkeit haben, ihre Ideen da loszuwerden. Die haben ja oft nicht so die Möglichkeit, jetzt zu einer Bürgerwerkstatt zu gehen oder zu irgendeinem Dialogformat, was ja die Stadt schon auch in vielen Bereichen inzwischen anbietet, oder an einer Online-Dialogrunde oder wie auch immer teilzunehmen. Die Möglichkeit haben sie vielleicht schon, aber also da fehlt dann vielleicht auch das Interesse oder die Motivation verständlicherweise in dem Alter. Aber über so eine Sache, über so einen Kreativwettbewerb, wo man dann auch natürlich was gewinnen kann und so ein bisschen einfach der Fantasie freien Lauf lassen kann, das finde ich, das ist eine tolle Möglichkeit, um da einfach auch mal abzufragen, wie stellt ihr euch denn eigentlich eure Zukunft vor hier in Ulm und Neu-Ulm natürlich auch.
Also ich kann sagen, bei mir kommen ab und zu mal ein paar Bilder vorbei, die online eingereicht werden. Und da sind schon ein paar dabei, die haben mich mächtig geflasht. Also da fand ich schon, da hat sich jemand was gedacht.
Ja, super. Und dann natürlich auch immer farbenfroh. Ja, man verbindet dann auch automatisch, es ist auch gleich so eine positive, Verbindung zu dem Thema, das ja eigentlich eher so ein bisschen technisch nüchtern ist. Ne? Und durch diese farbenfrohen Bilder kommt dann nochmal eine ganz andere Stimmung dazu auf.
Also richtig gute Stimmung, wenn man die Bilder betrachtet. Viele, viele Ideen, die schon bei euch angekommen sind. Aber die Kleinen unter uns, die sind natürlich aufgerufen, selber ihr Bild zu generieren, ihre Ideen aufs Papier zu bringen und bei euch einzureichen. Vorhin haben wir darüber gesprochen, online über die Agenda-Seite, oder wer nicht mit der Technik klarkommt oder nicht klarkommen will, kann sie auch persönlich bei euch abgeben. In diesem Fall würde ich allen Kindern raten, bringt eure Ideen ins Agenda-Büro und nehmt am Wettbewerb teil. Der Peter, der hat noch ganz andere Projekte am Start. Er beschäftigt sich viel mit dem Thema Solar in Bezug auf die Solarboote. Und du hast da auch eine Regatta am Start, wenn ich das richtig weiß, ne?
Das ist ganz richtig. Das ist schon eine recht langlaufende Geschichte, die jetzt zum September im letzten Jahr dann natürlich in die Schulen gekommen ist. Der Vorlauf von diesem Ganzen, die Idee ist entstanden beim Berblinger Wettbewerb Contest. Und die Idee ist, spielerisch den Umgang mit Solartechnik zu bekommen, die Technik näher kennenzulernen. Und das geht natürlich am besten mit einem kleinen Boot. So kleine Boote können mit schon wenig Energie schon ganz gute Leistungen bringen. Und das war eigentlich so die grundsätzliche Idee. Die ist schon alt, die ist jetzt nichts ganz Neues. Die hat es schon oftmals gegeben. 2018 haben wir an einem Schülerwettbewerb in der Pfalz teilgenommen mit unserem Solarboot. Und ich selber bin eigentlich ja schon sehr, sehr, sehr lange mit Solartechnik unterwegs. Habe mal in meinem Studium einen kleinen Regler zur Diplomarbeit gebastelt. Das hat sich dann immer irgendwie weiterentwickelt. Und dann zuletzt ist natürlich das mit dem Booten, mit dem Solarboot rausgekommen. Und wie bringe ich jetzt dann entsprechend das, was mich an der Solartechnik begeistert, weiter an die jungen Leute, ist dann letztendlich dieses spielerische Effekt. Und das Zweite, was wir eigentlich da als Ziel hatten, ist, die Aufgabe ist eine Teamaufgabe. Das heißt, wir stellen den Schülern sozusagen die Aufgabe, baut ein Solarboot, ihr bekommt die Teile gestellt. Hierzu natürlich ein ganz großer Dank an unsere Sponsoren, die dieses Projekt überhaupt ermöglichen. Vorneweg mal die SWU genannt, aber auch die UNW und auch einzelne Spender sind hier im Prinzip aktiv gewesen. Wir wollen das ganze Projekt nochmal auf dem Donaufest in einem der Zelte präsentieren. Da hat jeder die Chance, nochmal alles nachzulesen. Die einzelnen Teams werden sich selber dort nochmal auf einer Schautafel vorstellen. Das ist so das, wie wir jetzt nach außen hin nochmal kommunizieren wollen. Und da werden wir natürlich auch nochmal unsere Sponsoren im Einzelnen aufführen. Aber nicht nur die Sponsoren waren es, die uns geholfen haben, dieses Projekt überhaupt zustande zu bringen. Da gehörten Initiativen dazu, da gehörten verschiedene Verbände und dazu. Ohne die wäre es gar nicht gegangen. Und letztendlich natürlich auch die Lehrer, die so ein Stück weit das Bindeglied sind, aber die Aufgabe haben, sich zurückzuhalten, dem Team eine Entwicklungschance zu geben. Sie sollen moderieren, aber sie sollen nicht koordinieren. Das ist, denke ich, so der große Punkt, mit dem wir hier unterwegs sind. Und die Teams sind da ganz ordentlich im Planen und am Machen. Wir haben 4 neue Ulmer Schulen dabei. Also die Ausschreibung ging über alle Schulen, auch wieder in Ulm und Neu-Ulm. Corona war ein ganz großer Hemmschuh. Wie gesagt, wir sind vor Corona gestartet mit der Idee und dann kam Corona und dann wurde es ganz schwer. Und die Berufsschule ist mit 2 Teams unterwegs, die Vospos mit 3 Teams. Dann haben wir die Realschule noch mit dabei und wir haben nochmal die Bertha von Pfuhl mit an Bord. Und mit den 7 Teams, werden wir dann auch entsprechend zum 2. Wochenende vom Donaufest eine kleine Regatta machen. Und die Schüler werden dann im Wettbewerb ihre Ergebnisse entsprechend präsentieren. Das ist natürlich das Schöne dabei. Es gibt mehrere Disziplinen, die sie dann mit ihren Booten bewältigen müssen. Und dann zeigt sich natürlich, wer hat hier am besten gebaut? Wer hat hier die beste Idee? Die Schreiner, da erwarte ich eine recht gute Lösung. Die bauen das von Grund auf. Die haben außerplanmäßig da mal Bootsbau in ihrem Stundenplan mit drin und fangen da wirklich, haben wirklich sehr akkurat mit Plänen, mit Modellen und so weiter das Ganze vorbereitet und sind dann in der Umsetzung, die Rümpfe selber zu bauen. Die Anlagenteilen werden ihnen gestellt, das heißt also die Teams bekommen Motor, Solarzelle und Akku zur Verfügung gestellt, müssen das jetzt dann entsprechend auf ihrem Boot unterbringen. Das ist auch nochmal eine kleine Herausforderung. Und da muss man dann sehen, wer ist der Schnellste. Aber die Schnelligkeit alleine ist nicht der Punkt. Wir haben im Vorfeld mit der Technischen Hochschule in Ulm einen kleinen Solar Basic Kurs gemacht. Dank Corona mussten wir ihn dreimal planen und haben ihn dann letztendlich mit eingeschränkter Besucher- oder Teilnehmerzahl durchführen können. Wir haben kleine Experimente mit Solarzellen gemacht. Wir haben das Thema Solarenergie durchleuchtet. Die Schüler konnten also, wie gesagt, selber experimentieren. Da hatten wir dann auch die Experimentierkästen vom Agenda-Büro mit zur Verfügung. Das hat ganz gut zusammengepasst. Das waren zwei Wochenenden, Samstage, die zusätzlich von den Schülern geleistet wurde. Also das ist auch eine wirklich sehr positiv zu bemerkenden Zusatzaufwand, den die Schüler da betreiben. Aber sie bekommen durch die Solartechnik dann auch Fragen gestellt. Und diese Fragen gehen wiederum in die Punktewertung ein. Das heißt, sie beschäftigen sich mit Solartechnik und können gleichzeitig aber auch durch die entsprechenden Fragen auch Punkte für den Wettbewerb gewinnen. Das Gleiche war mit Knoten und wir werden morgen nochmal im Wasserkraftwerk sein. Auch da wiederum ein Dank an den Betriebsleiter dort, der uns da natürlich auch entsprechend unterstützt. Und von der Seite her sage ich, dieses Projekt wäre ohne dieses Netzwerk nicht zum Laufen gekommen.
Wenn du sagst, die Solarboote, was wahrscheinlich jeden Hörer von uns interessiert, wie groß werden denn diese Solarboote? Also wie viele Schüler können da nachher tatsächlich mitfahren?
Ja, das ist natürlich eine zweischneidige Sache. Ne? Das heißt, auf der einen Seite wird es natürlich Spaß machen, die ganze Mannschaft, das ganze Team aufs Boot zu bringen, aber dann fährt es nicht mehr sehr schnell. Also das heißt, im Wettbewerb ist es natürlich möglichst leicht zu sein, aber auf die Frage, wie lang sind die Boote, also wir sind so etwa, das sind in der Regel, nutzt man hier Kanus als Plattform, auf denen dann entsprechend halt denn alles andere aufgebaut wird. Wie gesagt, bis auf die Schreiner, die sich das Ganze natürlich nochmal selber gebaut haben. Wir haben etwa so eine Länge von 4,50 Meter so bei diesen Booten. Aber wie gesagt, möglichst leicht. Also das ist jeder zusätzliche minimiert die Geschwindigkeit.
Also ich würde mal sagen, das ist jetzt kein wahnsinnig kleines Boot, natürlich auch kein Riesenschiff, aber doch immerhin 4,50 Meter, da kann man einiges platzieren und an der Regatta teilnehmen. Du hast gesagt, es gibt verschiedene Disziplinen. Welche Disziplinen sind denn das oder ist das geheim? Dürfen die Schüler noch gar nicht wissen?
Wir sind ja schon fleißig am Besprechen, was wir jetzt so machen wollen. Wie gesagt, diese Wettbewerbe sind auch in einer Größenordnung international unterwegs. Wir haben einen Sprint, das heißt, du machst eine Distanz so von etwa 700 bis 1 Kilometer, den du im Sprint sozusagen schnellstmöglich bewältigst und dort wird dann die Zeit gestoppt. Und da gibt es dann eine Reihenfolge der Boote, aus denen heraus dann im Prinzip der zweite Wettbewerb, das ist dann was Slalom-mäßiges, das heißt, da wird die Wendigkeit der Boote nochmal ein bisschen gecheckt und dann werden wir eine kleine Pause machen, werden uns stärken und dann nach dem Mittagessen wird es dann einen sogenannten Langstreckenwettbewerb geben. Das heißt, die Boote werden auf alle Fälle eine Zeitdistanz von 2 Stunden möglichst viele Runden schaffen. Und damit es nicht so langweilig für die Teams wird, werden wir das Ganze mit einem interaktiven Zuarbeiten der Teams gestalten. Das heißt also, während dieser 2 Stunden müssen die Teams 5 bestimmte Zusatzaufgaben, also das kann zum Beispiel 10 Basketballkörbe sein oder ja, ich finde ein sehr nettes Spiel ist dann das Löffelspiel, wo man mit einem Löffel einen Ball von einer Seite auf die andere Seite bringen muss. Das heißt, das Team hat die Aufgabe, das Boot rechtzeitig reinzuholen. Es gibt nur eine eingeschränkte Anlegemöglichkeit. Das heißt, da ist der Mangel das Spannende an dem Thema. Und dann müssen sie ihre Aufgabe machen und solange darf das Boot nicht weiterfahren. Also es wird dann so eine ganz, ganz spannende Teamaufgabe dann werden.
Also es klingt auf jeden Fall nach jeder Menge Spaß für die Schüler. Ich wünsche Ihnen, aber natürlich auch vor allem dir, viel Spaß bei der Regatta und hoffe, dass die Boote möglichst gut und möglichst weit fahren. Wir haben gesprochen über den Wattbewerb, wo die ganz Kleinsten unter uns, die Schüler und die Kinder im Kindergarten teilnehmen können. Wir haben gesagt, die Schüler, die machen mit Peter eine schöne Regatta, bauen ihre eigenen Solarboote. Aber natürlich stellt sich auch die Frage, was kann denn jeder Einzelne von uns tun? Ja, wir können nicht mehr am Wettbewerb teilnehmen, wir sind zu alt, aber wir können wahrscheinlich viele andere Dinge tun, um die Solarenergie weiter nach vorne zu bringen. Oder?
Ja, genau. Also da haben wir ja vorhin auch schon an verschiedenen Stellen dran gesprochen, dass es ja eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Das ist ja eigentlich auch das Schöne an den erneuerbaren Energien, dass die so dezentral funktionieren. Also dass du nicht irgendwo ein großes Kohle- oder Atomkraftwerk stehen hast, das einem großen Konzern gehört, der dann auch die großen Gewinne einstreicht, sondern im Grunde sind wir alle gefordert, uns da für stark zu machen und was beizutragen. Und natürlich, was einem als erstes mal in den Kopf kommt, wenn man sich die Frage stellt, was kann ich als Einzelperson machen? Wenn ich ein Eigenheim habe, ein eigenes Haus, egal jetzt ob Reihenhaus oder ein alleinstehendes Haus, kann ich natürlich schauen, ob mein Dach geeignet ist für eine eigene Solaranlage und damit meinen eigenen Strom produzieren. Was sich auf jeden Fall dann auch wirtschaftlich gut darstellt oder gut rechnet, wenn ich möglichst viel von dem Strom, den ich da erzeuge, auch selbst verbrauchen kann. Also im Gegensatz zu früher, wo es noch darum ging, möglichst viel ins Netz einzuspeisen, weil es relativ hohe Einspeisevergütungen gab dann vom Stromversorger, der dir den Strom abkaufen musste. Die sind aber inzwischen sehr, sehr niedrig geworden. Das hat sich jedes Jahr so ein Stück abgebaut. Und jetzt ist es halt so, das, was mir wirklich was wirklich wirtschaftlich einträglich ist, das ist der Strom, den ich halt selbst verbrauche und nicht zu hohen Preisen bei meinem Stromversorger kaufen muss. Also das ist mal das eine, was ich machen kann, eigenen Strom vom eigenen Dach. Jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich, wenn ich kein eigenes Dach habe? Bin ich dann, habe ich keine Chance, irgendwas zu machen? Das Einfachste ist, zu schauen, was beziehe ich denn für einen Strom von meinem Stromversorger? Hat der vielleicht einen Ökostrom im Angebot? Also auch da kann ich ja dafür sorgen, dass der Strom, den ich selber verbrauche, erneuerbar erzeugt ist, aus Windkraft, Wasserkraft, Sonne, indem ich einfach einen entsprechenden Stromtarif wähle und damit dann sogenannten grünen Strom einkaufe oder Ökostrom einkaufe. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, wenn ich einen Balkon habe, wenn ich in einem Mietshaus in einem größeren wohne oder so und habe einen Balkon, dann gibt es die sogenannten Balkonkraftwerke. Der Peter hat es vorhin schon kurz angesprochen. Manche kennen es auch unter dem Namen steckerfertige Photovoltaik. Also es gibt da verschiedene Bezeichnungen dafür. Das Grundprinzip ist eigentlich so, dass man ein Solarmodul hat mit einer direkt dran integrierten Wechselrichter. Den brauche ich, damit der Strom dann auch ins Stromnetz praktisch direkt eingespeist werden kann. Und im Grunde, deswegen der Name steckerfertig, kann ich das an meinen Balkon hängen und mit dem Stecker direkt in die Steckdose stecken und dafür sorgen, dass der Strom dann bei mir im Haushalt direkt verbraucht wird. Das ist die Theorie. Die Praxis ist nicht ganz so einfach. Da gilt es, ein paar Rahmenbedingungen zu erfüllen. Man darf das eigentlich nur von einem Elektriker anschließen lassen, damit dann auch sichergestellt ist, dass auch wirklich alle DIN-Richtlinien und so weiter eingehalten werden und dass einfach aus Sicherheitsgründen, dass da nichts schief läuft. Es geht natürlich auch darum, die so aufzuhängen, dass es statisch in Ordnung ist und die nicht dem Nächsten, der unterm Balkon durchläuft, auf den Kopf fallen. Also solche Themen muss man natürlich berücksichtigen. Aber das ist eine ganz einfache Methode, um so den, die Grundlast, die ich in meinem Haushalt durch einen Kühlschrank zum Beispiel verbrauche oder durch irgendwelche Standby-Geräte, die irgendwo immer an der Steckdose hängen, das kann ich damit ganz gut abdecken mit so einer kleinen Balkonanlage.
Vielleicht kann ich kurz noch ergänzen.
Ja, gerne.
Die Balkonanlagen bzw. diese Plug-in-Anlagen, die sind in Deutschland bis 600 Watt zulässig. Da ist kein großer administrativer Aufwand dazu, sondern da werde ich einzig allein im Melderegister sowas melden müssen. Und ansonsten kann man die also, wie gesagt, einstecken. Bezüglich der Steckerdiskussion ist gerade noch eine heftige Diskussion in der im Normenausschuss am Laufen. Also es gibt eine Fraktion, die sagt, das geht ohne weiteres über den Schuko, weil 600 Watt, ich habe einen Heizlüfter, der braucht viel mehr und der Strom ist deswegen auch nicht viel schlimmer. Die Wechselrichter sind in der Lage, innerhalb einer Zehntelsekunde abzuschalten. Das heißt also, auch hier besteht keine Gefahr und die müssen abschalten, weil das natürlich eine der Anforderungen ist, die vom Netz her gefordert sind. Wenn quasi irgendwo ein Problem am Netz ist, darf natürlich eine Solaranlage nicht unbedingt nochmal ein Netz einspeisen. Das ist also eine Sicherheitsanforderung, die eigentlich diese Geräte auch erfüllen. Ansonsten ist es richtig, eine der Hauptaugenmerke ist der mechanische Anschluss bei diesen Geräten, bei diesen Anlagen. Und da kann man vielleicht nochmal sagen, im Herbst werden wir gemeinsam mit der Volkshochschule mehrere Kurse dazu anbieten, wie der Umgang mit der Solartechnik hier an der Stelle laufen kann. Eine Erfahrung, die ich vielleicht selber nochmal bringe, ich mache seit letztem Jahr mein Brauchwasser zu Hause mit einer 660 Watt Solaranlage und bin so etwa bei 70% solare Deckungsrate. Das heißt, früher habe ich 100% Strombezug Warmwasser gemacht, also da hatte ich so einen 100 Liter Speicher drin. Wir sind zu zweit zu Hause, das heißt also, wir haben nicht den Familienverbrauch, sondern wir haben halt den Verbrauch von zwei Personen und das deckt so einen 80 Liter Speicher mit einem kleinen Heizstab wunderbar ab und ich freue mich drüber, wenn natürlich die Sonne scheint, dann haben wir 65 Grad im Speicher drin. Das geht auch damit.
Genau, das sind so eigentlich ganz relativ einfache, niederschwellige technische Sachen, die man machen kann. Und dann finde ich es auch einfach ganz wichtig, macht euch stark für dieses Thema. Geht meinetwegen auf den Klimastreik mit Fridays for Future und zeigt einfach, dass ihr auch hinter dem Thema steht, dass euch das Thema wichtig ist. Sprecht die politischen Vertreterinnen und Vertreter an. Wenn ihr jemanden in der Nachbarschaft habt, der im Gemeinderat ist, zum Beispiel, fragt nach, was ist denn da als nächstes geplant, um erneuerbare Energien in Ulm oder in Neu-Ulm voranzubringen? Welche Position vertreten Sie dazu? Was ist Ihr Beitrag dazu? Also so kann man einfach auch so eine gewisse gesellschaftliche einen Druck aufbauen oder auch eine Dynamik hinkriegen, dass einfach klar ist, hier ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die müssen wir alle anpacken und da müssen auch die entsprechenden politischen Entscheidungen her.
Wenn ich jetzt in der Kellergeschosswohnung wohne, gäbe es da auch noch eine Lösung? Das fällt mir gerade so ein.
Kellergeschoss.
ein ganz großes Herzensanliegen von meiner Seite her ist natürlich, dass wir für öffentliche Anlagen eine Bürgerbeteiligung bekommen. Und die wünsche ich mir im Prinzip über eine Energiegenossenschaft. Und das ist die große Chance dann auch für die Bürger, sich an so einer Energiegenossenschaft zu beteiligen, die auch entsprechend die Basis in den Gemeinden haben muss.
Genau, auch das aus dem Kellergeschoss heraus.
Das klingt ja relativ gut. Es gibt auf jeden Fall noch jede Menge zu diesem Thema zu sagen. Wir sind leider schon am Ende der Plattform angelangt. Ich danke dir, Petra, und dir, Peter, dass ihr da wart. Mein Name ist Maximilian Strauß und es gibt so, so viel zu tun.
Danke für die Einladung.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.